Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Und damit hallo und herzlich willkommen.
Bürojob machen hatte ich jetzt nicht Lust dazu, sondern was Aktives machen, da ich auch gerne zum Sport gehe. Und dann passt das gut zusammen. Und dann dachte ich mir, gehe ich mal zur Bundeswehr, habe mich beworben und ja, jetzt bin ich hier.
Ja, jetzt ist er da. Ein junger Mann, der sich in einer unsicheren Findungsphase befunden hat und dem völlig selbstverständlich vermittelt wird, ab zur Bundeswehr. Zu sehen in der neuen Webserie Generation Bundeswehr, und über die Kampagne, die neue Werbeoffensive, sprechen wir in den kommenden 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Vergangenes Jahr am 10. September wurde Charlie Kirk, eine wichtige Figur der MAGA-Bewegung, bei einer Veranstaltung in Utah erschossen. Kirk hatte Turning Point USA gegründet, eine rechtspopulistische Studentenorganisation, die mit Debatten und Kampagnen vor allem an Hochschulen Einfluss gewinnen wollte. Ja, und der Umgang mit dem Attentat wurde von rechts stark politisch instrumentalisiert, auch in den USA und hierzulande. Sie erinnern sich vielleicht, das bekam etwa das ZDF zu spüren und in den USA auch Late-Night-Host Jimmy Kimmel. Bei der Washington Post wurde damals Meinungsredakteurin Karen Attia entlassen. Sie hatte auf ihrem privaten Blue Sky Account geschrieben, dass es nicht gewalttätig sei, wenn man sich weigert, um einen Menschen zu trauern, der selbst Gewalt unterstützt. Und nun kam gestern die Meldung, Attia bekommt ihren Job zurück. Außerdem müssen ihre Gehälter nachgezahlt werden. Das hat eine Mediatorin entschieden. Sprechen wir darüber mit Jasper Barenberg, Korrespondent in Washington DC. Hallo.
Hallo nach Berlin.
Ja, für deutsche Verhältnisse würde ich sagen, ist es ja erstmal ein bisschen ungewöhnlich, dass kein Arbeitsgericht entschieden hat, sondern eine Schlichterin. Was war das für ein Verfahren?
Also das habe ich auch erst lernen müssen. In den USA ist es eben so, dass Arbeitsverträge vorsehen können, dass in Fällen von Konflikten eben die, so eine Art Mediationsverfahren greift. Und so ist es in diesem Fall. Karen Attia ist mit ihrem Widerspruch zu ihrer Entlassung eben nicht vor einem Arbeitsgericht gelandet, sondern vor der Schlichterin Sarah Miller Espinosa. Und die hat dann, eigentlich ganz ähnlich zu einem Gerichtsverfahren, beide Seiten ausführlich angehört. Karen Attia hat nochmal ihre Position geschildert. Sie betrachtet ja ihre Kommentare auf Blue Sky als 100% vereinbar sozusagen mit ihrem Job als Kolumnistin bei der Washington Post. Und die damals Beteiligten auf der Seite der Zeitung haben dann auch geschildert, warum sie zu dritt gemeinsam zu der Entscheidung gekommen sind, damals nach dem Attentat Attia zu kündigen. Beschäftigte seien eben verpflichtet, bei der Nutzung von Social Media die Gebote von Zivilität und Respekt zu beachten. Diese Standards habe Attia mit ihren Posts verletzt und damit eben, wie es heißt, die Integrität der Organisation beschädigt. So steht es in dem Kündigungsschreiben. Wir wissen davon durch die New York Times, die dieses Verfahren oder Informationen zu diesem Lichtungsverfahren eben zugespielt bekommen hat. Und als Kündigungsgrund wurde damals ja grobes Fehlverhalten genannt. Die Schlichterin kommt jetzt eben zu einem anderen Ergebnis. In ihren Augen konnte die Post grobes Fehlverhalten nicht genügend nachweisen. Sie hat also keinen triftigen Grund gehabt für die Kündigung. Und daher eben diese Verpflichtung, Karen Attia jetzt wieder einzustellen und auch ihre Gehälter rückwirkend nachzuzahlen.
Interessant, das knüpft ja auch an die große Frage, wo endet Meinungsfreiheit, wo beginnt Respektlosigkeit gegenüber einem Opfer politischer Gewalt? Das wurde ja nach dem Kirk-Attentat sowohl bei Attia als auch bei Jimmy Kimmel diskutiert.
Also ich würde sagen, in diesem Fall ist jetzt eine Entscheidung gefallen. Die Washington Post hat ja auch signalisiert, dass sie die Entscheidung als bindend respektieren wird. Aber die Debatte um diese Grenze, die geht sicherlich weiter. So hochgradig polarisiert die Gesellschaft in den USA politisch ja gerade ist. Und es ginge hier in diesem Verfahren in einem engeren Sinne ja eher um Arbeitsrecht, also um die Frage, wann ist eine Kündigung legitim, und weniger um die Grenzen von Meinungsfreiheit. Aber das hat eben die öffentliche Debatte so bestimmt. Schauen wir vielleicht nochmal auf diese Kommentare von Karen Attia. Am Tag der Ermordung von Charlie Kirk selber, inmitten dieser großen Bestürzung über einen so brutalen politischen Mord, konnte man ihren Post ja so lesen und verstehen, also ich lehne politische Gewalt ab, aber ich muss eben keine Trauer vortäuschen und über einen Menschen, der politische Gewalt unterstützt. Und das haben viele gerade in diesem Moment als doch recht zynisch und auch als entmenschlichend wahrgenommen. Auch weil man, wenn man weit gehen würde, sagen kann, das ist so etwas wie eine Relativierung der Tat. Und weil du den Fall von Jimmy Kimmel erwähnt hast, der hat sich im Nachgang zu seinen Bemerkungen zu diesem Mord ja noch selber ausführlich geäußert, als er dann wieder auf dem Sender war und hat eingeräumt, dass seine Aussagen unklar gewesen sind und vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt gefallen sein könnten. Also so etwas hat man von Karen Etter jetzt nicht gehört. Inhaltlich, sie sieht sich bestätigt, ist auch bereit, zur Washington Post zurückzukehren und hofft eben, dass diese Entscheidung so etwas wie ein Signal ist, dass es sich eben lohnt, für Meinungsfreiheit zu kämpfen.
Und dein Eindruck, die Aufregung, die war ja damals doch immens. Jetzt zumindest nehme ich sie als eher gering wahr. Ist das Attentat, die Aufklärung noch Thema der medialen Öffentlichkeit?
Also ist in der Tat viel ruhiger geworden. Das war wirklich sehr aufwühlend über Tage damals. Haben sich viele Politikerinnen und Politiker zu Wort gemeldet. Und so weiter. Das ist natürlich ruhiger geworden, so ist das in der Medienwelt von heute. Was den mutmaßlichen Attentäter angeht, da läuft eben jetzt das Verfahren. Tyler Robinson steht vor Gericht. Es gibt noch keinen eigentlichen Mordprozess, aber es hat Anhörungen gegeben. Und am 1. September muss der vorsitzende Richter jetzt erstmal darüber entscheiden, ob die bisher vorgelegten Beweismittel eben ausreichen, um einen Prozess dann tatsächlich zu starten. Die Anklage zielt ja darauf, für Tyler Robinson die Todesstrafe zu fordern. Das wird hier schon immer mal wieder auch medial darüber berichtet. Und das wird auch am 1. September so sein. Aber insgesamt ist es schon ruhiger geworden.
Und mit Blick auf die Organisation, seine Frau Erica Kirk, die hat ja nach seinem Tod die Leitung übernommen. Und in den sozialen Medien gab es auch darüber Spott, unter anderem wegen ihrer Nähe zu J.D. Vance. Wie wichtig, würdest du sagen, ist die Organisation heute noch? Und welche Rolle spielt Erica?
Also sie ist wichtig, man muss sich vorstellen, jedenfalls nach eigenen Angaben hat diese Organisation 400 Mitarbeitende, hat Gruppen in 5000 Schulen in den USA und in Universitäten, sie über 8000 Partner in Kirchen im ganzen Land. Also das ist schon eine einflussreiche Organisation. Die große Frage ist, ob sie den Erfolg, diese stark umstrittenen Figur Charlie Kirk, ob sie den weiterführen kann. Er war ja schon bei aller Kritik und bei aller harten Kritik, die man an ihm haben kann, ja ein sehr talentierter und auch ein sehr erfolgreicher politischer Kommunikator. Das ist Erica Kirk nicht. Sie versucht Turning Point USA eher als eine christliche Bewegung jetzt zu präsentieren, mit einem Schwerpunkt rund um das Thema Familie. Und da muss man eben sehen, ob das politisch mit dieser Verbindung zur großen MAGA-Bewegung von Donald Trump eben noch so einflussreich sein wird. Und da ist es sozusagen, gibt es Gerüchte, dass es da engere Verbindungen zu Vizepräsident J.D. Vance gibt. Und das könnte politisch noch ganz interessant werden in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht.
Ja, die Washington Post muss die Journalistin Karen Attia wieder einstellen. Über die Hintergründe und welche Rolle Charlie Kirks Organisation heute noch spielt, das hat uns Jasper Barenberg, Korrespondent in Washington D.C., gesagt. Ich danke dir. Generation Wehrdienst. So heißt eine neue Webserie der Bundeswehr. Gibt's seit Juli auf YouTube oder bei TikTok, auf Instagram und auch auf anderen Plattformen zu sehen. Natürlich mit dem Ziel, Menschen zwischen 17 und 35 Jahren dazu zu animieren, zum Dienst zu gehen. Hier mal der Themensong der Kampagne Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.
Ja, also eine relativ offensive und vor allem poppig aufgeladene Kampagne. Über die Mechanismen und welche ästhetischen Bilder da vermittelt werden, spreche ich mit Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker Daniel Hornhoff. Er beobachtet die Kampagne der Bundeswehr seit Jahren, hat auch ein Buch zum Thema geschrieben und hat selbstverständlich für uns Generation Wehrdienst geschaut. Hallo, Herr Hornhoff.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, also allein der Titel Generation Wehrdienst, na Donnerwetter, habe ich gedacht, dass er tatsächlich, wenn man sich den mal so ein bisschen bewusster macht, ein Riesenanspruch, der da postuliert wird. Wie wirkt der auf Sie?
Na, ich würde sagen, da wird ein Anspruch postuliert, aber da wird auch anmaßend kommuniziert. Man muss sich ja nochmal vor Augen halten, dass die Gen Z, die sozusagen da im Fokus dieser Kampagne steht, eher eine wehrdienstskeptische Generation ist. Denken wir zurück an die Überarbeitung des Wehrdienstgesetzes und die breiten Schülerinnen-Schüler-Proteste, die es da vor ein, ja gut, 6, 7 Monaten gab. Da hat sich ja gezeigt, dass diese Generation alles andere als euphorisch auf die teilweise Wiedereinsetzung der Wehrpflicht reagiert und ja eher eine ablehnende Haltung an den Tag legt. Und jetzt wird ausgerechnet dieser Generation, sozusagen dieser Stempel Generation Wehrdienst aufgedrückt. Das empfinde ich als durchaus anmaßend.
Dann schauen wir vielleicht mal ein bisschen näher in die Serie. Es gab ja schon ein paar Webserien der Bundeswehr, zum Beispiel vor 10 Jahren die Rekruten, 3 Jahre später die Rekrutinnen. Da hat man Neulinge bei ihrer Ausbildung begleitet. Was ist denn jetzt neu bei Generation Wehrdienst? Was erzählt die Doku-Serie?
Und jetzt geht es eben um die Grundausbildung. Also man versucht, die Rekrutinnen und Rekruten da so in ihrem Dienstalltag zu begleiten, zu dokumentieren, einzufangen, atmosphärisch zu vermitteln, was die jungen Leute da erleben, was sie durchstehen müssen, welche Herausforderungen ihnen begegnen. Im Grunde hat sich nichts Wesentliches verändert gegenüber diesen früheren Serien. Es ist technisch aufwendiger, es ist professioneller produziert, es ist insgesamt cineastischer geworden, popkulturell attraktiver geworden. Und Generation Wehrdienst, diese, glaube ich, 8-teilige Serie insgesamt, ist meines Erachtens aus dieser Beobachtung erwachsen, dass die Bundeswehr gemerkt hat, wir rekrutieren durch die gestiegenen Werbemaßnahmen der letzten Jahre durchaus mehr junge Menschen als zuvor, aber wir erreichten die Zielzahlen noch immer nicht. Und vor allem machen wir die Erfahrung und die Beobachtung, dass die jungen Menschen schnell wieder abspringen. Also es werden mehr rekrutiert, aber es springen auch wieder mehr Menschen ab. Und da will man jetzt sozusagen so ein realistisches Gegenbild vermitteln, ne? Also möglichst klar zu sagen, was euch erwartet, welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten auf euch warten. Aber letztlich ist das Ganze doch noch im Duktus dieser alten Serien inszeniert, nämlich es werden Heldengeschichten erzählt. Also ich kann Prüfungen bestehen, ich kann mich in Disziplin üben, ich kann ein starker und erfolgreicher Mensch in der Bundeswehr werden.
Ja, wir haben da auch ein Beispiel, wie die Grundausbildung als Challenge und großes Abenteuer präsentiert wird. Hier mal ein Ausschnitt.
Also wo ich das erste Mal halt gesagt habe, dass ich zur Bundeswehr gehe und dass ich mich beworben habe, da waren die schockiert und meinten, ja, nee, das wirst du nicht durchziehen, ich wette um 50 € nach 2 Wochen bist du wieder zurück. Jetzt ist es aber ein bisschen anders. Jetzt mittlerweile, die vermissen mich ja auch, die schreiben dir, ey Bro, ich wünsche dir viel Glück, zieh durch, du schaffst das und so.
Ja, also gerne ergänzend nochmal dazu. Der junge Mann präsentiert sich auf jeden Fall als eine Person, die vielleicht selbst erstmal ein bisschen kritisch war, aber jetzt auch vor allem durch seine Freunde, durch seinen Bekanntenkreis ja Mut zugesprochen bekommt, oder?
Der Mut zugesprochen bekommt und der vor allem sozusagen dieses Durchstehen der Grundausbildung als persönlichen Sieg präsentiert. Und deswegen finde ich diesen Ausschnitt auch so gut gewählt, weil er zeigt, weil er den Grundmechanismus dieser Serie zeigt. Man sieht leidende Menschen, man sieht auch zweifelnde Menschen, man sieht auch immer mal wieder eine Person, die die Grundausbildung abbricht. Aber am Ende bestehen doch die meisten die Prüfungen, die Tests, die da auf die jungen Menschen warten. Und so wird das Ganze eben doch wieder als ein großes Abenteuer-Event inszeniert. Mhm. Und die entscheidenden des Militärs, die werden halt doch wieder ausgeblendet. Also was passiert mit Menschen, die auf andere Menschen schießen müssen und vielleicht schon auf andere Menschen geschossen haben? Was passiert, wenn auf mich geschossen wird? Diese ganzen Fragen, die existenziellen Fragen, die Soldatinnen und Soldaten natürlich auch in der Grundausbildung begegnen, die werden doch weitgehend ausgeblendet. Stattdessen werden sozusagen die Waffenarsenale und die ganze Ausrüstung der Bundeswehr in Hochglanzästhetik präsentiert. Aber diese Gegenseite, was damit angerichtet werden kann, das bleibt unterbeleuchtet und das werfe ich auch insgesamt dieser Kampagne der Bundeswehr vor, dass sie eben diese entscheidenden Dinge des Militärs konsequent ausblendet.
Sie haben ja auch in diesem Jahr das Buch Krieg als Lifestyle veröffentlicht. Das ist ja auch eine klare Kritik an die Medienoffensive der Bundeswehr und wir haben Ihre Kritik auch gerade schon rausgehört. Man könnte aber ja auch erstmal gegenargumentieren und sagen, ist doch gut, da bekommt man einen Einblick in die Arbeit, das Leben der WehrdienstleisterInnen, Werbung, da gehört ja auch das Positive dazu und die Bundeswehr benötigt ja auch 80.000 aktive Soldaten, um die NATO zu stärken, zu schützen. Wie wäre denn da Ihr Alternativvorschlag, junge Menschen zu rekrutieren? Oder sagen Sie generell, das ist der falsche Ansatz?
Nein, mein Ansatz ist nicht, die Bundeswehr als Bundeswehr abzulehnen. Ich denke, die Bedrohungslage ist evident und wir brauchen eine verteidigungsfähige Armee, das steht außer Zweifel. Die Frage ist nur, in welcher Weise darf der Staat sozusagen gegenüber jungen Menschen auftreten? Und nun ist es so, dass Werbung immer ein Zerrbild, immer ein Idealbild, immer ein geschöntes Bild der Realität präsentiert. Werbung kann gar nicht anders. Deswegen glaube ich nicht, dass es uns weiterhilft, sozusagen an der Werbung etwas zu verbessern, wenn man so will, sondern mein Vorschlag ist, dem Staat grundsätzlich, das heißt gesetzlich zu untersagen, für sein Militär zu werben. Nun sagen Sie zu Recht oder fragen zu Recht, naja, wie ist es denn dann, wie sollen denn dann Menschen zum Militär finden? Und da lautet mein Vorschlag, die Wehrpflicht grundsätzlich abzuschaffen. Bin ich mir darüber bewusst, dass das mit dem Grundgesetz aktuell nicht vereinbar ist. Aber die Wehrpflicht grundsätzlich abzuschaffen und stattdessen eine allgemeine Musterungspflicht einzuführen. Also junge Menschen sollten vielleicht einmal in ihrem Leben sozusagen Kontakt zum Militär haben, aber sich dann völlig frei dafür oder dagegen entscheiden zu können. Im Rahmen der Wehrpflicht können sie sich gegen sozusagen den Einzug in das Militär ja nur noch mit der Gewissensentscheidung wehren oder sich sozusagen verweigern. Im Rahmen einer allgemeinen Musterungspflicht wäre dieser Faktor gestrichen und sie könnten sich frei entscheiden. Und das scheint mir angemessen für die Verantwortung eines demokratischen Staates zu sein, der seine Bürgerinnen und Bürger eben nicht zwingen darf, eine Gewissensentscheidung vorzutragen.
Und woher kommt dieser Vorschlag, dieser Gedanke der allgemeinen Musterung? Haben Sie dafür Beispiele, Belege? Gibt es Evidenz darüber, dass das der sichere, dass das der bessere Weg ist als Werbekampagnen der Bundeswehr?
Aus meiner Sicht ist es der einzig gangbare Weg und vertretbare Weg für einen demokratischen Staat. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass wenn der Staat für sein Militär wirbt, dass er ein grundsätzliches Interesse hat, all das auszublenden, was das Militär eben auch anrichten kann oder was Soldatinnen und Soldaten geschehen kann. Das ist sozusagen Ergebnis der Logik von Werbemaßnahmen. Und wenn er das nicht tun will und trotzdem ein Interesse hat, Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen, dann bleibt ihm nur die allgemeine Musterungspflicht, also ausscheren aus dieser Logik, für etwas zu werben, was er immer verkürzt und geschönt darstellen muss, sondern jetzt eben eine allgemeine Musterungspflicht, um Aufklärung und Information betreiben zu können, das vollständige Bild des Militärs zeigen zu können, um Menschen, junge Menschen in ihren Findungsphasen in die Situation zu versetzen, frei und souverän über ihre Zukunft entscheiden zu können.
Sagt Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker Daniel Hornuf über die Medienmanöver der Bundeswehr, um junge Menschen zu rekrutieren und welche Gegenvorschläge es denn aus seiner Sicht gäbe. Sein Buch Krieg als Lifestyle, ein Plädoyer gegen die Medienoffensive der Bundeswehr, ist bei Transkript erschienen, kostet 25 Euro, Herr Hornuf. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns beim Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
Die wichtigsten Musikcharts in Australien verbannen KI-generierte Songs. Wie die Australian Recording Industry Association mitteilte, betreffen die neuen Regelungen lediglich vollständig oder hauptsächlich von KI erschaffene Musik. Der unterstützende Einsatz künstlicher Intelligenz, etwa bei der Aufnahme, bleibt erlaubt. Auch dürfen die Songs weiter im Radio oder über Streamingdienste gespielt werden. Eine generelle Debatte über KI-generierte Musik gibt es schon länger. Jennifer Johnston.
Mehrere Branchenverbände, die haben im Juli ein System zur Kennzeichnung von Musik vorgestellt. Das ist erstmal freiwillig, soll dann aber wirklich weltweit eingeführt werden. Und auch mehrere Streamingdienste versuchen seit längerem, KI-generierte Musik zu identifizieren und auch zu kennzeichnen. Der Anbieter Deezer, der macht das zum Beispiel schon und der sagt, dass fast jeder zweite hochgeladene Song mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Diese Songs aber am Ende nur knapp 2% der genutzten Streams ausmachen würden.
Der Künstler Kehinde Wiley hat das offizielle Porträt des früheren US-Präsidenten Obama gemalt und ein Werk für die US-Botschaft in der Dominikanischen Republik. Dieses Gemälde will das Außenministerium nun offenbar verkaufen, wenn es rechtlich möglich ist. Das meldet die New York Times. Die Leiterin des Programms Arts in Embassies, also Kunst in Botschaften, bezeichnete das Bild als sehr vogue und ästhetisch erschreckend. Es wurde letzte Woche aus der Botschaft in Santo Domingo entfernt. Zuvor war es der New York Times zufolge hinter einer Plane mit der US-amerikanischen Flagge versteckt worden. Das Werk zeigt 4 dominikanische Modelle vor einem floralen Hintergrund in kräftigen Blau- und Rottönen. Kehinde Wiley gilt als einer der bekanntesten US-Maler der Zeit. Seine Arbeiten finden sich in bedeutenden Häusern wie dem Metropolitan Museum of Art und der National Portrait Gallery. In Österreich erhöhen mehr als 100 Filmschaffende den Druck auf die Regierung in Sachen Streaming-Abgabe. Sie werben unter dem Motto Fair streamt besser für eine baldige Umsetzung des Finanzierungsmodells. In einem Video unter diesem Hashtag führt der Schauspieler Simon Schwarz aus, das Geld könnte in österreichische Filme und Serien und damit in die Kultur des Landes reinvestiert werden. Der Wiener Fachverband Film- und Musikwirtschaft fordert für den Herbst eine Entscheidung der Politik. Österreichs Kulturminister Babler von der SPÖ stellt die Streaming-Abgabe schon seit längerem in Aussicht, umgesetzt ist sie aber noch nicht. Kritik an den Plänen kommt von den heimischen Privatsendern, die auf zusätzlichen Abgabendruck in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verweisen. Mit seinen Bildern prägte er die Identität seines Volkes. Jetzt ist Sliman Mansour, einer der bekanntesten palästinensischen Künstler, mit 79 Jahren gestorben. Seine Bilder und Skulpturen zeigen palästinensische Traditionen, aber auch die Sorgen und Nöte unter israelischer Besatzung. Auf Mansours Gemälde »Kamel der Mühsal« von 1973 ist beispielsweise ein palästinensischer Lastenträger zu sehen, der die Stadt Jerusalem auf seinem gebeugten Rücken trägt. Das palästinensische Kulturministerium nannte das Bild eine künstlerische und nationale Ikone. Im Laufe seiner Karriere wurde Sliman Mansour mit zahlreichen Preisen geehrt. 2019 zeichnete ihn die UN-Kulturorganisation UNESCO mit dem Sharjah-Preis für arabische Kultur aus.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busat Yam, hallo und herzlich willkommen. Wir besprechen gleich die ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte. Und zwar mit, ich bin Fangirl, der wunderbaren Schriftstellerin und Journalistin Hengame Jacobi Farah. Hengames Blick auf das Staffelfinale, also gleich eines unserer Themen hier im Deutschlandfunk Kultur. Eine woke Patchwork-Familie aus Berlin-Neukölln zieht raus ins Umland und prallt auf eine ja doch relativ bodenständige Nachbarsfamilie. Unter dieser Prämisse hat die deutsche Comedy-Serie Doppelhaushälfte Kultstatus erlangt.
Nächster Halt, Speckgürtel.
Wir sind gerade mal 2 Minuten aus Berlin und du tust so, als wären wir auf einem anderen Planeten.
Sexistisches Arschloch!
Erstmal beschnuppern.
Ich meine, so ein Häuschen im Grünen ganz für uns allein. Oh, oh. Das wäre schon toll.
Naja, ganz für euch allein ist Interpretationssache, oder?
Ja, und ab heute gibt es in ZDF Neo die letzte und fünfte Staffel. Deshalb sprechen wir über das Phänomen mit Hengame Yagubi Farah, Schriftstellerin, Journalistin und Co-Herausgeberin der Literaturzeitschrift Delphi. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, bitte nimm uns mit. Ich habe es ja nur kurz skizziert. Worum geht's?
Genau, also die ziemlich gebildete und linksliberale Patchwork-Familie bestehend aus dem afrodeutschen Musiklehrer Theo Kröger und der iranischstämmigen Personalmanagerin Mari Savadi zieht mit ihrer pubertären Tochter Zoe in die fiktive Brandenburger Kleinstadt Schönefelde und landet in einer Doppelhaushälfte. Auf der anderen Seite lebt dann die Familie Knuppe. Da gibt es die wirtdeutsche Kosmetikstudio-Besitzerin Tracy, die den Ton angibt, den arbeitslosen Ehemann Andy, der ehemaliger Polizist ist und zu Hause im Unterhemd rumhockt, und den introvertierten Sohn Rocco, der im Hintergrund für ein paar Überraschungen sorgt. Und diese beiden Familien geraten von Anfang an miteinander in Konflikte. Einerseits aufgrund gegenseitiger Vorurteile und andererseits, weil sie tatsächlich sehr unterschiedliche Lebensstile pflegen.
Ich muss zugeben, ich kannte die Serie vorher überhaupt nicht, habe aber gestern natürlich noch ein bisschen so reingelugt und mein Eindruck war, also sind doch authentische Dialoge, ein bisschen grotesk. Es gibt auch mal in der zumindest jetzigen Staffel eine Musical-Folge, aber doch witzig. Mhm. Und gleichzeitig ist das Konzept der Serie aber auch ganz schön klischeebeladen. Besteht deshalb nicht auch die Gefahr, dass das alles doch eher flach wirkt?
Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und dieses Gegeneinander-Ausspielen der migrantischen, linksliberalen bürgerlichen Crowd auf der einen Seite, so aus der Großstadt, und den tendenziell eher prolligen oder regressiven ArbeiterInnen aus der Provinz. Das findet man ja ständig in Diskussionen über Teilhabe, Demokratie oder Zusammenhalt. Und dass man diese zwei Familien aus diesen sehr zugespitzten Milieus zeichnet und in einer Comedy-Serie aufeinandertreffen lässt, kann auf jeden Fall auch schiefgehen. Es lädt ja auch total dazu ein, klassistische, rassistische oder anti-woke Seitenhiebe zu verteilen, wie man es von der deutschen Comedy-Landschaft leider ja auch gut kennt. Aber die MacherInnen ist es trotzdem gelungen, das Ganze smart zu erzählen. Sie treten nicht nach unten, alle Figuren sind gleichermaßen nervig und liebenswert. Und die Kritik, die formuliert wird, ist nicht so ressentimentgeladen oder parteiisch. Und dadurch, dass es so absurd wird, kann man meistens nur lachen oder fühlt sich auch manchmal selber ertappt. Also in der ersten Folge zum Beispiel ist die zugezogene Familie bei der Hausbesichtigung und Theo verlässt die Besichtigung, um von nebenan eine Flasche Wein zum Einschleimen beim Makler zu besorgen und begegnet dann der neuen Nachbarin Tracy zum ersten Mal.
Wofür brauchen Sie das?
Für den Makler. Wir sind gerade nebenan auf einer Besichtigung.
Für den Makler.
Hört sich komisch an, ne? Mhm. Aber manchmal muss man da ein bisschen nachhelfen. Der Mann steht nicht so auf POCs.
Pio was?
People of Color.
Sagt man das jetzt so?
Also, na ja, also man kann das so sagen. Wenn man so aussieht wie wir. Also Sie und ich.
Wieso, wie sehe ich denn aus?
Naja, Sie wissen schon.
Nee, weiß ich nicht.
Okay, also ich bin schwarz. Und Sie, also damit nicht immer die ganze Farbpalette herhalten muss, sagt man halt People of Color.
Und die ohne Farbe heißen nur People, oder was?
Ich glaube, ich sollte mal wieder.
Ja, also immer wieder gab es ja auch oder gibt es die Kritik zu lesen, das sei ja doch oft eine großstädtisch, akademisch angehauchte Art, wie sie miteinander sprechen. Was genau würdest du aber sagen, läuft denn in dieser Szene anders?
Also die Frage darüber, wie zugänglich gewisse Begriffe außerhalb einer Bubble sind, ist ja erstmal total berechtigt, wird aber oft dann irgendwie nicht so produktiv verhandelt. Und Tracy bringt Theo und seinen selbstverständlichen Sprachgebrauch mit der Selbstbezeichnung People of Color hier in Verlegenheit, indem sie ihm bewusst macht, dass er in diesem Moment diese Frau, die er ja noch gar nicht kennt, fremd bezeichnet und sie vielleicht auch gar keinen Bock drauf hat, sich sprachlich anders markieren zu lassen. Mit ihrem brandenburgischen Dialekt ist ihre Zugehörigkeit zu diesem Ort ja unmissverständlich. Und das bringt schon mal eine vermeintliche Gewissheit ins Wanken, nämlich dass Deutsche mit Rassismuserfahrung eben keine homogene Gruppe sind und manche von ihnen sich sehr wohl im ländlichen Ostdeutschland zu Hause fühlen, und zwar nicht nur geografisch.
Wichtiger Punkt. Und würdest du denn sagen, dass die Comedy-Serie damit auch einen Bildungsauftrag umsetzt?
Ja und nein. Also aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit erklären sich die Figuren einander natürlich hin und wieder. Das hat was Didaktisches. Aber es verharrt nicht auf so einer Wholesomeness, die man aus anderen Serien kennt und was dann manchmal so langweilig werden kann. Durch das Spiel mit dem Absurden gelingt es sehr gut, unterschiedliche Gruppen zum Lachen zu bringen. Ich selbst zum Beispiel hätte gar nicht erwartet, so viel Spaß an der Serie zu finden. Klar gibt es Witze, die besser landen als andere. Nicht jedes Klischee wird klug gebrochen. Und auch nicht jede Folge ist ein Hit. Mhm. Ich muss manchmal auch mit den Augen rollen, aber ich kann es ihnen verzeihen, weil es dann doch an vielen Stellen gelingt, wichtige gesellschaftspolitische Themen auf so einem großen Sendeplatz zu verhandeln. In der neuen Staffel gibt es zum Beispiel die Folge Zurück in die Gegenwart, wo eine Zoe aus der Zukunft in die Gegenwart sozusagen kommt und die Figuren vor einem faschistischen Politiker warnt, der erstmal nur ein vermeintlich harmloses Dorffest organisiert.
Moment. Was hast du da gerade gesagt?
Frankie Tom, er hat sich vom TikTok-Influencer aus Schönefelde zum Top-Kandidaten der Faschopartei hochgetrollt, dann 2032 mit noch ein paar Hornochsen den Reichstag besetzt und sich selber zum Bundesreichskanzler gekrönt.
Wusste ich doch.
Zuerst hat er ihre Migrationspläne umgesetzt, was zum Zusammenbruch des Pflegesektors geführt hat und zur Massenflucht der Alten nach Gran Canaria. Dann hat er das Kulturministerium in einem Propagandaapparat nach russischem Vorbild verwandelt.
Das war abzusehen.
Und dann kamen die Geburtenpläne.
Die Geburtenpläne?
4 Kinder pro Frau ist der Sollwert, 6 der Durchschnitt. Auf Verhütungsmittel steht die Todesstrafe.
Oh mein Gott.
Ja, also ich muss sagen, ich fand es am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das war doch irgendwie schräge Science Fiction. Aber dann fand ich den Gedanken, dass man versucht, zumindest so ein bisschen Hoffnung und Zuversicht zu spinnen, doch recht schön. Würdest du sagen, das ist der letzte Versuch auf den letzten Metern auch mit Blick auf ja die Realität nochmal schnell die Demokratie zu retten?
Also es wäre schön, wenn es klappt. Die Demokratie retten kann eine Serie natürlich nicht, aber die Kunst, diese unterschiedlichen Gruppen witzig darzustellen und Leute zum Lachen zu bringen, beherrschen die MacherInnen ja. Und das ist ja eigentlich die perfekte Grundlage, um zumindest Impulse zu setzen und Leute ins Nachdenken zu bringen.
Sagt Hengame Yagubifarah, ist Schriftstellerin und Journalistin über die ZDF-Neo-Serie Doppelhaushälfte. Die aktuelle 5. und letzte Staffel gibt es ab heute wöchentlich um 21.45 Uhr in ZDF-Neo oder alle Folgen streamen, funktioniert in der ZDF-Mediathek. Hengame, ich danke dir für die Rezension hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Die deutsche Filmbranche, die schlägt Alarm, denn die Förderungen für dieses Jahr sind ausgeschöpft. Außerdem hat Kulturstaatsminister Weimar angekündigt, die geplante Erhöhung der Förderung von 250 Millionen um 50 Millionen Euro zu kürzen. In der Filmbranche befürchtet man jetzt, dass alle geplanten Reformen wieder verpuffen. Christian Berndt über eine Branche, die immer mehr das Vertrauen in die Kulturpolitik des Bundes verliert.
Die deutsche Filmbranche ist alarmiert. Die Filmförderungsanstalt hat erklärt, dass sie für dieses Jahr keine Anträge für die sogenannten automatischen Förderungen von Kinofilmen, TV- und Serienproduktionen mehr annimmt. Der Grund? Die Fördertöpfe sind bereits jetzt zur Jahreshälfte leer. Das bedeutet nicht nur, dass Filmproduktionen nun ihre Drehs verschieben müssen.
Wir sind auch sehr beunruhigt, weil die Planbarkeit dadurch gefährdet ist. Eine Filmproduktion braucht 1 bis 2 Jahre Vorlauf. Und wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass ich meine Finanzierung so wie geplant kurz vor Drehbeginn schließen kann, dann ist das ein äußerst schlechtes Zeichen.
Dass die Fördertöpfe so schnell leer sind, war zu befürchten, meint das Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Dokumentarfilm AG DOC, Martin Hagemann. Denn die Filmförderreform des Kulturstaatsministeriums sei nicht weit genug gegangen.
Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass diese automatischen Anreizmittel in Deutschland begrenzt sind, weil es Haushaltsmittel sind. In anderen Ländern ist das anders und die Branche fordert seit langem, dass auch in Deutschland das Ganze nicht als Haushaltstitel ausgegeben wird, sondern als Steueranreizmodell.
In vielen anderen europäischen Ländern gibt es dieses Steueranreizmodell für Filmproduktionen längst. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wollte es ursprünglich einführen, aber er konnte keine Einigung mit den Bundesländern erzielen. Die Bundesländer wollen nicht auf Steuereinnahmen verzichten, die sie durch ein Steueranreizmodell verlieren würden. Die Filmbranche aber argumentiert, dass die Länder mit diesem Modell mehr Produktionen anziehen würden.
Auch die Länder würden von einem Steueranreizmodell massiv profitieren. Natürlich bestimmte Länder, in denen Film- und Fernsehindustrie ansässig ist. Aber aus meiner Sicht ist zu wenig geredet worden.
Immerhin plante Wolfram Weimer als Ersatz für ein Steueranreizmodell, die Bundesfilmfördermittel auf 250 Millionen Euro fast zu verdoppeln. Allerdings wurden diese Mittel jetzt aufgrund der angespannten Haushaltslage um 50 Millionen gekürzt. Wenigstens soll nun die ebenfalls seit langem von der Branche geforderte Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender kommen, die es in vielen anderen Ländern bereits gibt. Allerdings sehen viele die geplante Quote von 8% des Umsatzes, die in heimische Produktionen investiert werden müssten, als zu niedrig an. Die Unzufriedenheit mit dem Kulturstaatsminister wächst.
Wir vermissen oft Sachkenntnis, oft auch die Beschäftigung mit unseren Themen, die etwas tiefer geht. Wir haben Kulturstaatsministerinnen und Kulturstaatsminister erlebt, die sich wesentlich stärker mit dieser Branche auseinandergesetzt haben. Das vermissen wir bei Staatsminister Weimar definitiv.
Auch das Vorstandsmitglied des Produktionsverbandes Producers of Germany, Britta Strampe, befürchtet negative Folgen des Förderstopps.
Im Einzelfall muss man jetzt eben eruieren, was das für die einzelnen Projekte bedeutet, weil Drehbeginne natürlich nicht einfach per se verschoben werden können. Und auch gerade im Bereich Dokumentarfilm, wo die Dinge ja manchmal weitaus weniger planbar sind als im Spielfilm, ist das eine wirklich verheerende Nachricht.
Strampe kritisiert, dass die Kürzungen vom Kulturstaatsminister ad hoc durchgezogen wurden, ohne erkennbare Überlegungen, Kompensation zu schaffen.
Wichtig ist einfach, dass seitens des BKM auch bedacht wird, eben was für eine Außenwirkung das hat. Anfang des Jahres gab es den großen Filmbooster mit 250 Millionen Euro, der angekündigt war. Natürlich, Haushaltskürzungen finden gerade überall statt. Gleichermaßen kommt diese Ankündigung der Kürzung auf vielleicht bis zu 200 Millionen gerade dann doch relativ schnell. Und man fragt sich, warum wurde das nicht vorausgesehen?
Die Kürzungen der Bundesmittel um 50 Millionen betreffen nicht nur die deutschen Filmproduktionen. Gedacht waren die Zuschüsse auch, um ausländische Produktionen nach Deutschland zu locken.
Wenn unsere ausländischen Partner sehen, okay, Deutschland ist irgendwie kein zuverlässiger Standort, dann wird genau nicht dieser Effekt eintreten, Filmhits made in Germany, sondern man wird andernorts mit seinen Produktionen hinziehen.
Die Einsparungen treffen die deutsche Filmbranche gerade in einem Moment, in dem sie nach Jahren der wirtschaftlichen Krise wieder anfing, Licht am Horizont zu sehen. Auch künstlerisch konnte der deutsche Film zuletzt auf internationalen Festivals reüssieren.
Dieses Jahr fing schon sehr gut an. Auch in Sundance wurde ja zum Beispiel eine deutsche Koproduktion ausgezeichnet. Der Goldene Bär ging dieses Mal an eine majoritäre deutsche Koproduktion. Was ein Wesensmerkmal ist, glaube ich, des deutschen Films auch hier, ist, dass es in der Regel Koproduktionen sind, internationale Koproduktionen. Weil allein aus Deutschland sind die Projekte einfach in der Regel nicht zu finanzieren.
Aus der deutschen Filmbranche kommen jetzt nach dem Förderstopp Forderungen, ein Steueranreizmodell einzuführen. Dass die Fördertöpfe für 2026 bereits im August leer sind, zeige den finanziellen Bedarf des deutschen Films. Das Steueranreizmodell umzusetzen, würde allerdings immense politische Durchsetzungskraft und Ausdauer benötigen. Ob Kulturstaatsminister Weimar, der eher für Schnellschüsse bekannt ist, das erreichen kann und will, erscheint mehr als fraglich.